fast ein Jahrhundert. Der Live-Radio-Generationentalk. Sebastian Possart im Gespräch mit seiner 95-jährigen Großmutter. Live-Radio. Auf einen Kaffee mit
Gerhilde Possart.
Oma, ich weiß, du bist seit Jahrzehnten, fast einem Jahrhundert, Kaffeetrinkerin. Wie trinkst du deinen Kaffee normalerweise?
In der Früh natürlich einen mit wenig Milch und ein bisschen Zucker. Und da ist es ein langer Kaffee mit Butterbrot, mit Marmelade. Ja, und nach dem Essen, da gibt es einen kleinen starken Espresso, schwarz, mit ein bisschen Zucker.
Das klingt ja schon so ein bisschen, wie wenn du schon auch in deinem Leben immer gewusst hast, wie man es genießen kann, oder?
Ja, schon. Das habe ich vom Großvater gelernt, der hat gesagt, alles mit Maß, von allem ein bisschen, aber immer mit Maß.
Jetzt die Vorstellung, du bist vor dem Krieg geboren, hast den Zweiten Weltkrieg miterlebt als junge Frau und bist seit 95 Jahren auf dieser Welt. Wenn man sich das jetzt vorstellt, jetzt heutzutage haben wir ein iPhone, ein iPad, wir haben Ohrenstöpsel, die ohne Kabel funktionieren. Wenn du dich zurückerinnerst in deiner Kindheit, hat es da auch irgendwas gegeben, was für dich damals so war, wie wenn jetzt heute die AirPods rauskommen?
Ja schon, also es hat schon ein Telefon gegeben. Also wie ich so 10, 11 Jahre war, da war das Telefon im Gang draußen und hat man abgehoben und dann hat es geheißen, hier ist das Amt, das war das Fräulein vom Amt und dann hat man die Nummer gesagt. Dann weiß ich, das war noch, unsere Nummer war Stelle 6 von 18:30, musste man sagen. Und wenn man Verwandte angerufen hat, da weiß ich auch noch eine Nummer, 4 von 11, 72. Ja, und dann hat sie verbunden, dann hat man telefoniert, aber es war sehr teuer. Wenn man zu viel telefoniert hat, dann hat es geheißen, hörst jetzt auf zu telefonieren. Und Briefe geschrieben hat man natürlich, super Briefe geschrieben, mit Zeit und Muße und schönem Briefpapier. Man hat sich gefreut, wenn der Briefträger kommt. Da hat es Privatpost gegeben und keine Werbepost. Das war immer sehr erfreulich.
Jetzt, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was du alles miterlebt hast. Wie war das, wie du als Kind, junge Frau, gewohnt, gelebt hast, im Vergleich jetzt zu dem, wie wir heute leben und wohnen? Wie war denn das damals in den 30er Jahren?
30er Jahren, da war ich dann fünf, da habe ich gewohnt im vierten Stock, da musste man über die Stiegen auf. Ja, und wohl, da kann ich mich erinnern, da hat mir meine Mutter in der Küche in einen Schaffel gebadet. Ja, weil das war fast schneller als den Badeofen heizen. Ja, also es hat ein Bad gegeben, ja, das wurde wenig benutzt. In der Küche war es immer kalt, höchstens man hat den Herd geheizt. Und auf dem man gekocht hat, ja.
Dass man sich kurz vorstellen kann, was heißt kalt gewesen, weil heute ist man es gewohnt, dass es in einer Wohnung zumindest in jedem Raum außer dem Schlafzimmer vielleicht 20 bis 23 Grad hat.
Mit 13, 14, da habe ich in einem ungeheizten Zimmer geschlafen und da bin ich übersiedelt und da war kein Bad in der Wohnung, aber die Wohnung war großzügig. Also ich habe ein großes Zimmer gehabt, da war ein Waschtisch und ein Lavor und ein Krug. Und dann habe ich immer gern beim offenen Fenster geschlafen. Da ist schon passiert, dass das Wasser gefroren ist. Und kalt war es im Bett. Dann ist man mit einer Wärmflasche ins Bett gegangen. Und dann hat es eine Decke gegeben, eine Steppdecke und dann drüber ein Plumeau. Plumeau hat es geheißen, ein Federbett. Und es war schwer. Ja, aber da vorne bin ich nicht.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei welchen, in dem Sinn, Weltereignissen du dabei gewesen bist, da ist wahrscheinlich der Krieg natürlich schon sehr einprägsam, oder?
Der Umbruch, den habe ich sehr miterlebt. Ich bin in der Kulingassen gewohnt und in der Maria-Theresien-Straße waren die Aufläufe. Und da habe ich halt geschaut. Es war ganz komisch. Auf der einen Seite war es toll, weil so viel Jugend war und Musik und alles war so lebendig. Und auf der anderen Seite war komisch, dass sie da die Fenster anschmieren. Und das war so bedrückend.
Du hast miterlebt, wie Bombenalarm war zum Beispiel. Jetzt, das ist was, das kann man sich ja heute in keinster Form vorstellen. Man sieht vielleicht Bilder aus Syrien oder aus von anderen Kriegsschauplätzen. Das ist aber so weit weg und so anders, dass man sich heutzutage denkt, ja, aber bei uns. Aber das war was, was du als junge Frau miterlebt hast und in dem Sinn auch überlebt hast, oder?
Da war ich noch gar keine junge Frau, da war ich noch ein Mädel mit 14, 15, da waren schon die Alarme, aber da sind noch keine Bomben gefallen. Das war erst später. Und da bin ich nach Wien und da waren auch die Alarme, da sind wir halt in die Keller gegangen und ja, waren wir beauftragt für verantwortlich sein für, weiß ich, so und so viele Mitschüler und so. Das hat man einfach so. Ja, das war so selbstverständlich, also eigentlich ohne große Angst. Das war einfach so. Und der Krieg, ja, das war schlimm. Ja, mein Bruder ist eingerückt. Im Jahr 1942 kam dann die Nachricht, dass er gefallen ist. Das war schrecklich. Das ist mir heute noch im Kopf. Und immer wieder, mein armer Bruder. Schrecklich, das war wirklich schrecklich. Aber sagen wir so unmittelbar, die Fliegeralarme, das war einfach so. Es war ja viel Ärger für die jungen Männer an der Front. Das haben wir so als wahnsinnig schlimm empfunden, oder ich persönlich als so schlimm empfunden, dass man daheim ist und dass man sich schützen muss vor Bomben. Aber das war dann erst schlimmer, wie ich zurück bin wieder nach Innsbruck und da sind dann die Bomben gefallen. Und dann habe ich meinen Dienst angetreten in einem Jugendheim in Lanz oben und da musste ich hinauf von Innsbruck und da war alles zerbombt und da ist keine Straßenbahn hinaufgegangen. Und dann habe ich mir einen Leiterwagen ausgeborgt. Da habe ich dann ein paar Habseligkeiten aufgeladen und bin von der Kulingasse Verbedes hinauf bis zum Lanzer Seehotel. Und da war es dann richtig schlimm. Da waren die Bombenangriffe ganz, ganz arg. Da war ich da oben mit vielen Kindern. Und da ist man halt, wenn es eilig war, im Keller runtergegangen. Aber da hat alles knackelt und zittert, weil die Flugzeuge vom Süden gekommen sind. Und wenn man es richtig erwischt hat, ja, dann habe ich die Kinder von der Schule abgeholt. Und dann sind wir hinüber bis nach Igels. Da waren die Hotels, Lazarette. Und da war auch ein großer Bunker. Da bin ich halt mit den Kindern ja, dort in den Luftschutz oder wieder das Luftschutzstollen gegangen. Und das hat zum Tagesablauf gehört. Und da ist man halt stundenlang drin gesessen. Und es hat zittert und knackelt. Oder wenn man spazieren gegangen ist von Igels nach Batsch hinüber und die Jagdflieger sind gekommen nach Innsbruck und sind halt so ziemlich tief über die Wiesen geflogen. Und dann bin ich schon mit den Buben unter die Stauden hinein.
Ich stelle mir das so vor, im Dritten Reich sind ja viele Dinge passiert. Man ist ja auch manipuliert worden über Propaganda. Wann war bei dir der Punkt, wo du irgendein Gefühl bekommen hast, dass was da abläuft, nicht ganz korrekt ist?
Ja, ich habe oben kennengelernt, ja, meine Freunde, die mir zu den besten Freunden wurden. Und da war der Freund meiner Mitarbeiterin und Freundin, der ist in den Widerstand gegangen als junger Leutnant, wurde dann degradiert und da habe ich dann eigentlich viel von den, ja, so hinter den Kulissen erfahren. Das habe ich nie gewusst, das habe ich nie erfahren. Ich habe auch damals nichts von KZ gewusst. Ja, von Erziehungslagern, da kommen die hin, die nicht arbeiten wollen. Und die Kriminellen, weil das billiger ist, als wenn sie im Gefängnis sitzen. Aber von dieser Maschinerie der Liquidierung Millionen von Menschen habe ich nichts gewusst. Und da in Gesprächen natürlich ist mir viel erzählt worden und da war ich dann schon sehr kritisch und ich war bei keiner Organisation, weil durch den Beruf war ich ja sowieso im sozialen Engagement und habe das natürlich auch schon anders gesehen.
Jahrzehnte später leben wir in einem absolut friedlichen Europa, wie es so noch nie gegeben hat. Nur gibt es jetzt schon wieder auch so Strömungen und Tendenzen, dass sich Leute abspalten wollen, dass mit Vorurteilen gearbeitet ist. Hat es in den letzten Jahrzehnten Dinge gegeben, die dich erschrocken haben?
Ja, schon. Ja, also manche politischen Leute haben mich sehr erinnert an den Hitler oder an den Goebbels. Kann sich jeder vorstellen, wenn ich damit meine. Also offensichtlich, und wenn viele mittelalte Leute, eigentlich jüngere Leute, so in eine, ja, in diese Richtung tendieren oder ja, tendiert haben, vielleicht jetzt weniger, aber die absolut tendiert haben in diese Richtung, dann habe ich gesagt, na, wenn ich den anschaue, dann erinnert mich der an den Hitler und der erinnert mir an den Goebbels. Und da habe ich ihnen halt erzählt, wie der Goebbels war und wie der Hitler Phrasen gedroschen hat und Wirtshauspolitik betrieben hat und sich die Leute gefangen hat mit sehr dümmlichen Argumenten. Ja, das ist sehr erschreckend. Sehr erschreckend.
Wir leben in einem Land, wo wir 2020 wahrscheinlich nicht Hunger haben werden. Hast du Hunger gehabt jemals in deinen 95 Jahren?
Ich glaube schon. Weiß ja nicht, als kleines Kind hat es geheißen, ich bin unterernährt. Da muss ich Leber dran trinken, der gestunken hat. Mit Brot hat man den hinuntergewürgt. Und dann während des Krieges habe ich keinen Hunger gehabt, weil Kinder sehr, wie soll man sagen, vorzugsmäßig behandelt worden sind. Wir haben ja nicht gewusst, dass andere Kinder verhungern. Das war nachher eine schreckliche Erkenntnis. Gehungert haben wir 45 Jahre. Da sind wir zu den Bauern gegangen und Erdäpfel betteln und ein Ei haben wir errungen. Dann habe ich die Unterhosen vom Großvater verscherbelt gegen Kraut. Ja, da hat man Hunger gehabt, aber man ist nicht deswegen gestorben.
Aber jetzt im Vergleich zu dem, wie wir heute leben, wenn du vorstellst, wie du, weiß ich nicht, als junge Mutter einkaufen gegangen bist und was man heute in den Supermärkten findet, welche Auswahl?
Beängstigend, weil teilweise habe ich am Land gewohnt als junge Mutter. Da hat es halt eine Ladele gegeben und hat es ein Kraut gegeben. Es war sparsam, aber es war nicht ungesund. Hat man halt ein Kraut gegessen und gelbe Rüben. Und eigentlich, so wie man heute es modern findet, wenn man Kraut und Rüben isst und sich ein Holz vom Wald holt, so war das damals eine Notwendigkeit oder eine Selbstverständlichkeit. Heute ist es modern.
Aber du hast gesagt, beängstigend. War die damalige Situation beängstigend oder die heutige?
Heute.
Und warum findest du es heute beängstigend?
Weil der Überfluss so da ist. Und Überfluss ist nie gesund. Es ist immer der Mittelweg gesund. Nicht zweit oben, nicht zweit auf, in der Mitte eigentlich am besten. Es ist beängstigend, wenn so viel Überfluss und so viel Auswahl. Nein, das gefällt mir nicht.
Du hast ein langes Leben erlebt in einer Zeit, wo man teilweise zu den Eltern auch noch sie gesagt hat, oder zum Beispiel? Was war wirklich total anders, wie du ein Kind warst im Vergleich zu meinen Kindern heute zum Beispiel?
Du Papa, hört! Na, das hätte man nicht vorstellen können. Da hat Respekt, Abstand war selbstverständlich und ich war ein bisschen vorlaut öfters. Dann habe ich schon einmal eine erwischt, wenn ich wieder einmal eine batzige Antwort gegeben habe. So ganz gekuscht habe ich nicht. Ja, ich habe eine Großtante gehabt, der musste mir die Hand küssen. Das war mir sehr unangenehm. Und wenn man den Herrn Prälaten getroffen hat auf der Straße beim Spazierengehen, da musste ich dem auch die Hand küssen. Also das war mir widerlich. Widerlich war mir. Und dann habe ich mir später gedacht, die Pippi Langstrumpf wäre da gern gewesen. Von oben aber hätte ich gern auf den Hut gespuckt.
Wenn man gute Ratschläge von jemandem annehmen kann, dann von alten Menschen. Gibt es irgendeinen gut gemeinten Ratschlag von dir?
Wenn man das Geschenk bekommen hat, das Geschenk des Humors, und man kann den noch ein bisschen pflegen, dann ist es ein wunderbares Geschenk. Und ich würde es jedem wünschen, Humor zu haben, zufrieden zu sein mit wenigen und zu lieben, alles gern haben. Menschen, Kinder, die Natur, alles was schön ist, ja, zu lieben.
Das heißt, Humor war immer in deinem Leben auch ein wichtiger Teil?
Ja, vielleicht habe ich da ein paar Gene mitgekriegt. Ein bisschen schnabeln und ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja, das habe ich eigentlich schon immer ganz gern gemacht. Und mich ein bisschen einmischen, wenn jemand ungerecht ist, dann habe ich mich schon als Kind aufgeregt. Da war keine soziale Welle und keine politischen Dinge, einfach aus dem Gefühl heraus. Da muss ich mich einmischen und da muss ich schnabeln.
Aber in puncto Humor?
Ja, da gehört auch ein Humor dazu, dass man sich traut, was zu sagen und es auch mit Humor einstecken kann. Na, alles steckt man auch nicht mit Humor ein. Manche Sachen tun weh und da hilft dann der Humor auch nicht mehr. Aber zu 90% Humor.
Sind wir beim Humor gewesen, dann schneiden wir vielleicht noch ein eher dramatischeres Thema an, was aber auch einfach dazugehört. Und das ist das Thema Sterben und der Tod. Gibt es da von dir einen gefestigten Gedanken dazu?
Ich glaube an Gott, muss ich ganz fest sagen. Und ich will in Demut mich hineinfinden oder ich versuche es, mit Demut mich hineinzufinden. Gott hat sicher einmal Jesus geschickt, hat einmal an Mohammed geschickt, hat einmal den geschickt. Es geht ja eh nur um die Nächstenliebe. Ich glaube, das hat jede Religion in sich. Liebe deinen Nächsten. Ja, ich bin eine Ameise und Gott ist die höhere Mathematik. Also es ist für mich unerklärbar. Aber ich sage, alles, was schön ist, hat mit Gott zu tun, Liebe, Freude, die Schönheit der Natur, die Wildheit der Natur, alle Eigenschaften, Treue, Freundschaft, Vertrauen, Wut, weiß ich nicht, hat mit Gott auch zu tun, vielleicht, ich weiß es nicht, bleib die Ameise.
Wenn du dir was wünschen könntest für die nächsten Generationen, es geht auf unserer Welt jetzt ins neue Jahrzehnt und dann irgendwann in ein nächstes Jahrhundert, was würdest du da wünschen?
Liebt euch alle, dann wäre alles gut auf der Welt. Gott gebe uns allen Humor, pflegt den Humor. Ja, ist ein Geschenk, kann nicht jeder haben.
Und kann man sich's gegenseitig schenken?
Ja.
Das geht wieder. Du hast einen Zettel, der seit Jahrzehnten bei dir liegt, ja, der immer wieder so ein Begleiter ist, oder?
Ja, und, ja, so hier und da.
Und
ja, da
steht was du gern vorlesen möchtest, ja, noch.
Wir wurden nicht gefragt, ob wir geboren werden wollten. Es ist uns aufgegeben, uns hineinzuleben in die Welt, in unser Leben und die uns eigene Bestimmung immer wieder neu zu suchen, zu geben, was wir können und zu nehmen, was wir dürfen und zu werden, die wir sind.
Ich sage Omi zu dir, du warst für uns und mich immer die Omi. Liebe Omi, danke für den Einblick in dein Leben. Wir freuen uns auf neue Geburtstage.
Danke, dass du mich so erzählen hast lassen. War sehr, sehr schön mit meinem großen Enkel so ganz vertraut zu plaudern.
Das war Auf einen Kaffee mit
der 95-jährigen Tirolerin Gerhilde Possert.
Nur hier auf Live-Radio.